Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Und präsentiert auch von Ernst Wissmann in der Technik. Der Mann hat ein Händchen für den Ton, die Regler, die Mikros und er bringt den Lesewurm zum Strahlen wie die Sonne, den Sommer. Und außerdem hat er es jetzt auch schriftlich, er hat seine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker großartig absolviert, abgelegt und bestanden. Der Lesewurm applaudiert, wenn er denn Hände hätte. Sonne, Sommer, der Juli in Münster und es ist nur noch etwa einen Monat, bis das Stadtfest mit viel kulinarischem und musikalischem Angebot kommt. In diesem Jahr findet es vom 15. bis 17. August in der Innenstadt statt, wo auch sonst. Und AC/DC, die Hardrock-Dinosaurier aus Australien, sind auch mit dabei. Kaum zu glauben, stimmt auch nur fast, denn ihre Musik ist wohl da, aber sehr authentisch dargeboten von We Salute You, einer Top-Tribute-Band aus England. Das Ganze am Schlusstag, dem Stadtfest-Sonntag ab 18.30 Uhr auf dem Domplatz. Für diesen Bereich sind wie immer Tickets erforderlich. Das Programm auf allen anderen 11 Bühnen derweil ist kostenfrei zu genießen. Ja, der August ist noch ein wenig weg, der Lesewurm aber bald auch. Für eine kleine Urlaubspause kriecht er von dannen und daher verschiebt der nächste Termin sich auf Ende August. Dazu aber später mehr. Was bietet die Juli-Sendung unserer kleinen traditionsreichen Kultursendung? Weitere Monate auf eine Art, in denen die verschiedenen Bücher spielen, die wir vorstellen. Das ist Urlaubslektüre, Spannungslektüre, Dramen sind dabei und wir haben auch wieder viel gute Musik verbunden mit ein paar Festival-Tipps hier und da um die Ecke oder auch in Norwegen. Der erste musikalische Gruß kommt von einer wichtigen Band, die orientalisch angehauchten Metal bietet. Ausgewählt habe ich Orphaned Land nicht nur wegen der Musik, auch mit ihrer Botschaft für Frieden und Verständigung im Nahen Osten einzutreten, ist Orphaned Land eine wichtige Stimme. Die Israelis hatten bereits vor 10 Jahren eine palästinensische Band für ihr Vorprogramm eingeladen, später mit dieser Band namens Colors auch eine Platte geteilt, veröffentlicht als Nummer 1 der Peace Series, also der Friedensreihe. Orphaned Land hören wir mit Brother, einem Song, der die Geschichte der Söhne Abrahams bzw. Ibrahims erzählt. Das sind Halbbrüder und der Song ist erzählt aus Sicht Isaaks, der zu den Erzvätern der Israeliten zählt. Er bittet schuldlos seinen verstoßenen erstgeborenen Halbbruder Ismael, den Stammvater der Araber, um Vergebung. Und er sehnt sich nach dem Ende des Krieges zwischen jenen Völkern, der nie zu enden scheint. Orphaned Land, Brother vom Doppelalbum All is One. Thank you. So, und wir starten thematisch in den Juli-Lesewurm mit Lesestoff aus Münster. Über Sylt und irgendwie auch über Italien. Gisa Pauli, die mitten in Münster lebt, Autorin, beschert uns mit ihrem Mama Carlotta-Krimi wieder humorige Spannungsliteratur. Und sie tut es am Fließband. Es gibt inzwischen 19 Fälle. Und jetzt ist es im aktuellen Band La Paloma, ist es September auf Sylt. Und Carlotta ist aus ihrer Heimat Pani Domino in Umbrien zurück für einen Besuch auf der Insel und bei ihrer Familie. Mal ehrlich, wer kennt die Familie von Mama Carlotta nicht? Okay, ja, ich sehe ein paar Hände in der Luft. Also sei kurz gesagt, was die Besetzungsliste seit über 15 Jahren ist. Wir haben also Mama Carlotta Capella, das ist so eine Art Aushilfsspürnase auf Sylt, die sich überall einmischen muss. Und dies abwechselnd zur Freude und zum Ärger von Schwiegersohn Erik Wolf. Der ist schnauzbärtiger Inselpolizist, Kriminalhauptkommissar und er ist leider verwitwet, denn Carlottas Tochter Lucia, seine Ehefrau, ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Geblieben sind dagegen noch der Enkelsohn Felix und die Enkelin Caroline von Mama Carlotta. Und inzwischen gehört auch irgendwie zur Familie dazu die Staatsanwältin Dr. Tilla Speck, mit der Erik eine neue Beziehung eingegangen ist. Die Enkelin Caroline brettert inzwischen als Volontärin für die Inselzeitung mit ihrem Motorroller von einem Ereignis zum nächsten. Und eines Nachts ist es ein Unfall, der ein Todesopfer fordert. Zudem ist es ein Fall von Fahrerflucht. Ist es vielleicht ein Mord? Es gibt auf alle Fälle einen Zeugen, einen über 60-Jährigen, der will sein Eigenheim in Kampen aufgeben und hatte einen Makler eingeschaltet, dem die Gattin unbedingt eine Chance geben wollte, weil es sich dabei um den Ehemann ihrer Nageldesignerin handelte, denn dieser Makler ist nun überrollt und tot. Gut, das ist der eine Fall. auf La Paloma, auf Sylt. Doch es bleibt nicht bei dem einen Opfer, denn eines Tages lernt Carlotta unfreiwillig eine verblasste Berühmtheit der Insel kennen, Lydia Warenholz. Die muss mal eine annehmbare Stimme gehabt haben, jedenfalls hält Lydia sich seit einem Regionalfernsehauftritt mit dem Song La Paloma für einen Weltstar. Und sie will nach einer misslungenen Karriere in den USA nun wieder auf Sylt Fuß fassen und ein Kurkonzert geben. Und kaum zählt sie zum Bekanntinnenkreis von Mama Carlotta, ist auch sie schon wieder weg, auch tot, auch ermordet. Und nun geht die Jagd nach der Täterin oder dem Täter erst richtig los. Bei Gisa Pauli. La Paloma, der 19. Sylt-Fall für Mama Carlotta, erscheint bei Piper. Und wir legen nun eine neue Scheibe auf und die spielt Musik von Alma Naidu. Aus gutem Grund tun wir das, denn Alma Naidu, Gesang und Klavier, tritt auf mit Andreas Dombert an der Gitarre beim Festival in Mettingen namens Meet Music Open Air. Die beiden zählen zu den aktuell angesagtesten Musikerinnen der deutschen Jazzszene. Und dieses Meet Music Open Air sieht die beiden am Samstag, 16. August ab 16.30 Uhr in Mettingen bei der Drei-Flessen-Konferenz, denn die veranstaltet das Meet Music Open Air. Drei-Flessen-Konferenz in Mettingen, oberhalb von Ibbenbüren. Das ist sozusagen das Kulturangebot der Kleidungsdynastie C und A. Am Samstag gibt es also erst Alma Naidu und danach ab 19.30 Uhr Free Vocals, eine A Cappella-Band aus Regensburg. Das Festival selbst geht allerdings schon los am Donnerstag, den 14. August, mit den vier Hanke Brothers. Sie bieten ab 19.30 Uhr New Classic, einen Mix aus Klassik, Pop, Jazz und Weltmusik, gefolgt am Freitag ab 19 Uhr von Marina Baranova. Die Pianistin verbindet Klassik, Jazz und Improvisation zu neuen Klangwelten und Drei Flessen macht daraus ein kulinarisches Konzert. Es gibt also etwas auf die Ohren und auf die Gabel. Jetzt also hören wir Alma Naidu mit dem Song Company. So, und dann begeben wir uns im Lesewurm der Juli-Sendung einmal in den Urlaub. Schnallen Sie sich bitte an, behalten Sie den Sicherheitsgurt so lange geschlossen, bis das Leuchtzeichen über Ihrem Sitz erlischt und wir die angepeilte Flughöhe erreicht haben. Okay, die Flugreise, die wir nun zusammen unternehmen, führt uns allerdings nicht an ein Urlaubsparadies, nicht zu Traumkulissen von Rosamunde Pilcher, sondern direkt in den Abgrund. Haltet euch also fest, der Flieger, in dem wir gerade sitzen, wird zur Zielscheibe eines Abfangjägers. Denn, so ist die Information des Luftwaffensoldaten, das Cockpit unserer Passagiermaschine ist in Händen von Terroristen. Und die wollen diese Maschine direkt in das Flughafengebäude von München steuern. Allerdings ist das mit dem vorsorglichen Abschießen einer gekaperten Maschine so eine Sache. In Deutschland ist das in der Folge der Attentate auf die Zwillingstürme von New York 2001 rechtlich nicht zulässig, es sei denn, das Bundeskabinett stimmt ausdrücklich zu. Denn die Krux in einem solchen Fall ist ja, um andere zu retten, müssen Unschuldige sterben. Und somit sind wir mittendrin in dem Dilemma, in dem der Luftwaffenpilot steckt. Er wartet auf die Freigabe zum Abschuss, während die Maschine sich München nähert und damit dem Flughafen, an dem sich auch die Familie des Piloten befindet, die schon vor ihm in den Urlaub vorfliegen möchte. Dieses atemberaubende Eingangsszenario, schieße ich die Passagiermaschine ab oder nicht, das bildet den Auftakt von Peter Grandels düsterem Thriller Reset. Die Wahrheit stirbt zuerst, erscheint bei DTV. Mit dem Ende des Passagierflugzeugs, das der Kampfpilot tatsächlich abschießt, um seine Familie zu retten, beginnt erst eine Reihe von Katastrophen. Denn der Kampfpilot und damit auch wir Lesende sind einem Deepfake aufgesessen. Digitalen Nachrichten und Videos, die so täuschend echt sind, dass alle sie glauben müssen. So die Nachrichtendienste oder auch die Bundesregierung, die der Lüge der gekaperten Maschine aufgesessen sind. So auch der Kampfpilot, der an die Gefahr für München glauben musste. Und zu dieser Katastrophe zählt, dass ein weltweit grassierender Computervirus, KI generiert, über einen Supercomputer nacheinander alle, aber auch wirklich alle digitalen Kanäle der Welt mit Falschnachrichten flutet. Mal sind die lustig und lassen in Videos längst Verstorbene an der Seite aktueller Politiker auftauchen. Das Perfide aber ist, dass Unbescholtene in wichtigen Funktionen zu Attentätern werden. Denn sie müssen glauben, dass ihre Liebsten, Familienmitglieder, in die Hände kaltblütiger Entführer gefallen sind. Und nur, wenn sie Anschläge verüben, werde den Angehörigen kein Haar gekrümmt, so die Drohung. Es ist alles Fake, aber das Töten beginnt. Sogar in den Hauptquartieren der Spezialeinheiten. Wir begegnen in dem Thriller einem internationalen Team von Geheimdienstlern, Polizistinnen, IT-Fachleuten und anderen. Und dieses Team macht sich an die fast unlösbare Aufgabe, die große Gefahr abzuwenden. Denn wenn die Atommächte ihren High-Tech-Überwachungssystemen auch nicht mehr trauen können, woher sollen sie wissen, ob Russland gerade eine Rakete abgefeuert hat oder eben nicht? Oder ob die USA umgekehrt den Knopf gedrückt haben oder nicht. Und in dieser angespannten Krisensituation müssen die Ermittelnden schleunigst den Erfinder des Virus aufspüren. Sie setzen dabei lustigerweise auf analoge Kommunikation, den Amateurfunk. Das alte Telegramm, das Telex, kehrt zurück. Und zum Beispiel die New York Times, die Zeitung, setzt und druckt Ausgaben wieder wie zu alten Zeiten, als es noch keine Computer gab. Zu den Hauptdarstellern gehören zum Beispiel eine japanische IT-Spezialistin Saiko, eine deutsche Kommissarin Camille, ein irischer Polizist Valentine und andere. Sie alle haben irgendwie einen wunden Punkt in ihrer Vita, eine Angriffsfläche, die dem unbekannten Bösewicht offenbar bekannt ist. Und das macht die Aufgabe nicht leichter. Denn so müssen auch sie unter Umständen Opfer bringen, um die Menschheit zu retten. Aber wer ist dazu bereit? Das dramatische Finale findet dann auf einem vor der Ärmelkanalinsel Jersey gelegenen Leuchtturm statt. Dort wird der Erfinder von Golem, diesem Chaos-KI-Virus, vermutet. Es bleibt am Ende wieder eine 50-zu-50 Entscheidung. Kann ein weltweiter Reset das Programm eliminieren? Also erreicht das Aus- und Abschalten aller digitalen Geräte irgendetwas? Oder muss eine Bombe auf den Leuchtturm her? Oder führt gar beides zu nichts, sondern nur noch tiefer in den Abgrund, wie im Falle unserer abgeschossenen Passagiermaschine vom Anfang? Sehr spannend und intelligent gemacht. Peter Grandels Reset, die Wahrheit stirbt zuerst, erscheint bei DTV. Und willkommen zurück in der Juli-Ausgabe des Lesewurms. Wir hörten gerade Tamar Halperin mit ihrem Forgotten Song vom Album Ground, erschienen auf dem Label Neue Meister. Tamar ist eine israelische Pianistin und Cembalistin, die inzwischen in Hessen zu Hause ist. Sie ist Gewinnerin des Echo Jazz Awards 2020 und 2024 zusammen mit Michael Wolny. Auf dem Album Ground bearbeitet sie Werke von Bach, Frescobaldi und Buxtehude ebenso wie moderne Stücke von Wolny, Craig Armstrong und Francesco Tristano. Am Mikrofon hört ihr Volker Stephan und ich mache nun Platz für die beliebte Rubrik Die Stimmen der anderen. Wir lauschen jetzt zunächst einem Gespräch von zwei Frauen.
Tantchen, Sia, ich bin es. Wie geht es dir? Na, endlich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wie soll es mir gehen? Ich lebe in einem Totenhaus. Stille und Leere überall. Unheimlich. Es soll ein Ende haben. Was? Dein Leben? Nein, Kindchen, nicht das Leben. Ich lebe gern noch ein Weilchen. Tante, du weißt, du wirst bald 100 Jahre alt. Ja, verrückt nicht. Wer hätte das gedacht, dass ich jemals so alt werde? Ich bin wirklich schon sehr, sehr alt. Ja, das bist du. Du bist auch sehr schön, Tante. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja, ich weiß, aber bei dir stimmt es trotzdem. Geht es dir gut? Geht es dir wirklich gut? Ja. Und den Kindern? Auch gut, alles in Ordnung. Kommst du aus mit dem Geld? Es sind noch einige Rechnungen zu zahlen. Sie haben die Steuern auf eine unverschämte Weise erhöht. Der blanke Ruin. An der Regierung sind jetzt nur noch Verbrecher, oder? Ich weiß nicht, Berlusconi war auch kein Held. Oh, doch. Aber davon willst du nichts verstehen, wie deine Mutter. Ich werde alle deine Rechnungen bezahlen, mach dir keine Sorgen. Ums Geld mache ich mir keine Sorgen. I soldi ci saranno, ma noi non ci saremo più. Das Geld wird es geben, uns aber nicht mehr. Eine von Tantes Lieblingsweisheiten. Ich bin froh, dass du angerufen hast. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Musst du nicht. Beim letzten Telefonat hast du mich gar nicht gehört. Du hast immer wieder geschrien, ich höre dich nicht. Ja, das war lustig. Auch wenn ich nicht anrufe, Tante, ich denke immer an dich und bin für dich da. Aber das weiß ich doch, Liebchen, das weiß ich doch. Ich auch für dich. Pass auf dich auf, danke, dass du mich angerufen hast. Ich bin sehr erleichtert, dich zu hören. Ich mache mir immer Sorgen um dich. Warum? Ich bin erwachsen. Lach nicht. Ich werde morgen 60, Sia.
Und das sind die Stimmen gewesen von Adriana Altaras und der Schauspielerin Angela Winkler. Sie lesen in wechselnden Rollen Adriana Altaras »Besser allein als in schlechter Gesellschaft«, »Meine eigensinnige Tante«, erscheint bei Argon Hörbuch. Adriana Altaras ist Schauspielerin und Regisseurin und lädt uns in diesem Buch und Hörbuch also ein in ihre Familiengeschichte. Das Besondere daran ist die ältere Dame, die Tante Teta Jele, die es auf stolze 101 Lebensjahre brachte und die eine große Stütze im Leben für Adriana war. Eigentlich seit dem Alter von 4 Jahren, als die Nichte mit der Familie aus Kroatien nach Italien flüchten musste. Adrianas Leben selbst breitet sich vor der Tante und uns aus, weil die junge Frau sie immer wieder am Gardasee besucht, auch mit den verschiedenen Männern in ihrem Leben, auch als ihre Ehe nach 30 Jahren scheitert. Und was wir neben der besonderen Beziehung der beiden Frauen besonders aufsaugen, ist der Lebensweg der alten Dame. Sie selbst ging einst auch von Zagreb nach Italien, nicht ganz freiwillig, an der Seite eines Mannes, den sie allein deswegen ehelichte, weil er sie rettete. Sie überlebte später die Verfolgung durch die Schergen Mussolinis und Hitlers, die sie ins KZ warfen. Und sie gibt mit der Weisheit und Sturheit einer Frau, die nicht klein zu kriegen war, Tipps und Lebensmut an ihre Nichte weiter. Und damit sind wir bei einem zweiten Hörbuch angelangt, das ebenfalls dem Sinn des Lebens nachspürt, auf andere, fiktionale Weise. Hier geht es um den Roman »Für immer« aus der Feder von Maja Lunde, gelesen von Simone Kabst, erscheint bei der Hörverlag. Und hier lauschen wir gleich einer merkwürdigen Situation in einem Bestattungsinstitut, das auf einmal relativ arbeitslos ist. Was komisch ist, denn es heißt doch, gestorben wird immer. Es tritt ein Phänomen auf, das die Welt auf den Kopf stellt. Die Zeit ist eingefroren, das Leben geht zwar weiter, aber niemand stirbt. Niemand wird älter, keine Krankheit verschlimmert sich, aber es kommt auch niemand zur Welt, weil die Pausentaste auch für die Babys im Bauch der Schwangeren gilt. Maja Lunde, die Autorin, beleuchtet die Reaktion von sehr unterschiedlichen Menschen, die sich auf einmal fragen müssen, was sie mit der vermeintlich geschenkten Zeit eigentlich anstellen. Viele Fragen stellen sich drumherum. Warum steht die Zeit still? Natürlich. Und philosophischer, wie leben wir hier im Hier und Jetzt? Wie betrachten wir unsere Endlichkeit aus der neuen Perspektive? Und wie sich das praktisch im Bestattungshaus anfühlt, das erleben wir jetzt mit der Stimme von Simone Kabst, die Maja Lundes Für immer liest, erschienen bei der Hörverlag.
Bestattungsinstitut Kairos, guten Tag, meldete sie sich. Doch es war nur die Chefin, die hören wollte, ob sich jemand gemeldet hätte. Nein, antwortete Ellen. Wie meinen Sie das? Kein Anruf? Nein, kein einziger. Auch nicht vormittags? Nein, Hans war der Letzte. Die Chefin verstummte. Dann mache ich jetzt wohl Feierabend, sagte sie schließlich. Okay, sagte Ellen. Und Sie können das auch tun, fuhr die Chefin fort, wenn Sie das Festnetz auf Ihr Handy umleiten. Danke. Ellen legte auf. Anschließend blieb sie mit dem Hörer in der Hand stehen. Sie fühlte sich seltsam, als wäre sie darum betrogen worden, heimlich freizunehmen. Und dann spürte sie, wie etwas anderes an die Oberfläche stieg. Verwunderung, Unruhe. Denn es hatte ja wirklich niemand angerufen, den ganzen Tag kein einziger Anruf. Und gestern? War es da nicht auch ziemlich ruhig gewesen? Nur wenige Telefonate, allesamt Menschen betreffend, die schon vor mehreren Tagen gestorben waren. Wann war der letzte Todesfall gewesen? Sie öffnete die Registrierungsformulare auf ihrem Computer, scrollte nach unten. Am Montag war eine normale Anzahl von Menschen aus dem Leben geschieden. Am Dienstag nur einer. Bei allen Anrufen am Dienstag und Mittwoch war es um Todesfälle am Wochenende oder am Montag oder am Dienstagmorgen gegangen. Seit Dienstagnachmittag nichts. Ellen prüfte die Formulare sicherheitshalber noch einmal. Doch es stimmte. Seit Dienstagvormittag, dem 6. Juni, hatte niemand mehr ins Gras gebissen oder, wie ihre Chefin sagen würde, das Zeitliche gesegnet.
Been so wrong how we fell in.
Das war Musik von der Insel aus Irland im Lesewurm der Juli-Ausgabe. Richie Ross war zu hören mit To Infinity and Beyond von seinem Album Odyssey. Wenn das ewige Touren durch aller Damen und Herren Länder eine Odyssee darstellt, dann spülte diese Reise, die letzte in Deutschland, Richie Ross an die erholsamen Gestade Sprakels zu einem Hofkonzert ins Larksville, und das war schon ein Erlebnis, auch für Richie Ross. Der Lesewurm war dabei. Wir erleben nun den zweiten Teil aus der Abteilung Die Stimmen der Anderen und hören rein in ein neues, amüsantes Ermittlerpaar, erschaffen von Volker Klüpfel. Den Mann kennen wir als eine Hälfte von Klüpfel und Kober, die mit ihrem Kultkommissar Kluftinger im Allgäu einen Dauerbrenner laufen haben. Nun gibt es also neu Tommy, einen Dichter, und Svetlana, seine Putzfrau. Der Roman heißt »Wenn Ende gut, dann alles«, der Untertitel »Svetlana, der Dichter und der Fall mit dem einsamen Kind«.
Die Geschichte mit dem Kind war schon 2 Tage her, doch irgendwie ließ mir das Ganze keine Ruhe. Und das, obwohl mein Leben nach 2 Tagen am selben Stellplatz, der Parkplatz eines Möbelhauses, das kürzlich pleite gegangen war, eine ungewohnte Konstanz bekommen hatte. Die ständige Furcht, nachts von einer Kontrolle geweckt zu werden und nicht gleich die richtige Ausrede parat zu haben, schwand mit jedem Tag mehr, an dem ich unentdeckt hier stand. Doch stattdessen breitete sich eine andere Unruhe in mir aus. Immer wieder musste ich an die Kleine mit dem forschenden Blick denken und an den Zettel, den wir aus ihrem Rucksack gefischt hatten. Hilf mir! Ständig drängten sich diese 2 Worte in mein Bewusstsein. Sie waren mehr als eine Bitte, sie waren eine Aufforderung, ein Befehl. Doch so klar die Aussage war, so rätselhaft war ihre Herkunft. Wer hatte sie geschrieben? Warum? Was steckte dahinter? Weil mich diese Fragen nicht losließen, hatte ich mir sogar seit langem mal wieder eine Zeitung gekauft. Vielleicht stand etwas über das Mädchen drin, darüber, ob es seine Eltern wiedergefunden hatte und aus dem Krankenhaus entlassen worden war, oder zumindest, was es mit der geheimnisvollen Botschaft auf sich hatte.
Und das war die Stimme von Schauspieler Schenja Lacher für die Hörbuchfassung von »Wenn Ende gut, dann alles« aus der Feder von Volker Klüpfel. Und das skurrile Duo aus Dichter Tommy, mäßig erfolgreich und manchmal ein bisschen arg weltfremd, und Putzfrau Svetlana, dieses Duo erlebt einen gefährlichen Kriminalfall. Warum? Weil sie ein junges Mädchen am Waldrand in dem Wohnmobil auflesen und sich dann auf die Suche nach ihrer Mutter begeben. Und das passt nicht allen in den Kram. Komisch ist das Ganze auf der anderen Seite, weil Tommy und Svetlana eher aus der Not geboren miteinander zu tun haben. Tommys Vater vererbte ihm nicht nur das alte Wohnmobil, sondern auch die dazugehörige Putzfrau, die das Gefährt sauber hält. Und jetzt tauchen wir ab in eine Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Noch ist kein Weltkrieg in Sicht. Wir befinden uns im Pariser Louvre, dieser großartigen Kunstsammlung Frankreichs, und wir befinden uns im Jahre 1911. Es gibt einen Kriminalfall zu lösen. Wir erleben jetzt einen Polizisten bei der Arbeit.
Jules betrachtet die leere Stelle an der Wand. Seit knapp einer Woche ist er mit dem Fall betraut, hat viele Akten gelesen und wenig geschlafen. Trotz anderslautender öffentlicher Beteuerungen von Untersuchungsrichter Joseph Drioux hat die Polizei noch keinen blassen Schimmer. Zumindest auf die Sûreté Générale trifft das zu. Dass Octave Amars Leute bei der Präfektur mehr wissen, ist theoretisch möglich, jedoch unwahrscheinlich. Joël war selbst lange genug dort, er kennt deren Arbeitsweise und ein paar Maulwürfe hat er dort auch noch. Nein, die Präfektur tappt ebenfalls im Dunkeln. Jemand räuspert sich. Es ist der Wächter am anderen Ende des Saals. Joël schaut auf seine Taschenuhr. Es ist 9:15. Er hat den Gardiens versprochen, fertig zu sein, bevor der Louvre seine seit einer Woche geschlossenen Pforten wieder öffnet. Zuvor wollte er sich noch einmal umsehen. Eigentlich hat er bereits alles in Augenschein genommen, genau wie die Kollegen von der Präfektur. Jedes Bild wurde überprüft, jeder Angestellte befragt. Vermutlich hat man selbst die Mansardenmäuse bertillonniert. Joël zwirbelt seinen Schnauzer, wirft einen letzten Blick auf die Leerstelle. Bereits gegen 7:30 stand eine riesige Schlange vor dem Haupteingang. Gleich werden die Massen die Escalier de Rue hinaufhasten und sich in den Salon Carré ergießen. Wer an diesem Tag in den Louvre kommt, tut es nicht wegen der Halbnackerten mit der Trikolore oder der griechischen Statuen, sondern um sich die berühmtesten leeren Bilderhaken der Welt anzuschauen.
Ein leerer Nagel also im Louvre? Ein weißer Fleck, wo eigentlich ein Bild hängen sollte, das wen zeigt? Die Mona Lisa. Ja, kleiner geht's nicht. Die Mona Lisa ist weg. Und in Paris herrscht Aufregung, weil Da Vincis berühmtes Gemälde gestohlen ist. Wolfgang Wagner hat uns übrigens gerade mit seiner Stimme den Polizisten Joël Lenoir näher gebracht, der dieses Bild wieder auftreiben soll. Der Polizist kann zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, dass die Lisa 2 Jahre verschwunden bleiben würde. Den Kriminalfall, den es wirklich gegeben hat, zeichnet Autor Tom Hillenbrand in Romanform für uns nach. Und sein Buch heißt »Die Erfindung des Lächelns«. Als Hörbuch gibt es das bei Argon. Und im Lesewurm gibt es nun noch einmal Musik mit dem kleinen Freizeittipp, doch einmal vielleicht die Strecke von Münster nach Hamar zu wagen. Das liegt etwa eine Autostunde nördlich von Oslo in Norwegen. Und die Band, die wir gleich hören, ist Gastgeberin des Pulterkammer-Festivals. Das wiederum findet am 29. und 30. August in Hamar statt. Mehr ist Gastgeberin und steht für progressiven Poprock. Und hier hören wir den Song »Something in the Water«.
Oh,
Danke ans Meer, also an Meer nach Norwegen für diese tolle Musik in der Juli-Ausgabe des Lesewurms. Danke auch, welch Überleitung, an Sita Maria Frey für ein intensives Romandebüt über zwei ungleiche Frauen. Es geht um den bei Drömer erschienenen Roman Tage wie Salzwasser. Den Weg zum Salzwasser und zu sich selbst müssen die beiden Frauen Atlanta und Enza allerdings erst finden, denn sie sind auf ihre jeweils eigene Art Getriebene. Gucken wir uns Atlanta Langenbeck an. Sie ist 34, aus Frankfurt am Main. Sie bekommt ein Kind mit Malte aus München und doch am Ende ohne ihn. Denn Malte nimmt sich das Leben, Atlanta ist schwanger und allein. Dann haben wir Enza aus Bad Vilbel. Sie führt den Fahrradladen Frau Enzers Radstübchen. Beide kennen sich gar nicht, Atlanta und Enza, bis ihre Wege sich an einer Ampel kreuzen. Kolossal kreuzen. Atlanta hadert nämlich nach einem Termin beim Frauenarzt und geht wie in Trance auf die Straße und dort erwischt Enza sie mit Ottolina, mit dem geliebten Rennrad. Jetzt kennen sie sich also. Und so packen sich die Frauen aus Frankfurt am Main und Bad Vilbel irgendwann einen gemeinsamen Roadtrip auf die Bucketliste. Denn Enza muss nach Sizilien, um der sterbenskranken Mutter einen Gefallen zu tun. Den Gefallen, dass Enza doch bitte endlich ihre Familie, ihre italienische Familie des Vaters kennenlernt. Enza, 42 Jahre alt. Und war noch nie in Sizilien. Atlanta wiederum hat den Ort Noto auf Sizilien zufälligerweise auch auf dem Plan. Dieser Plan entspringt dem Notizheft, einem Überbleibsel aus dem Leben des verstorbenen Geliebten. Isabella, Aki, Antonio, Sebastian, das sind vier Namen aus diesem Notizheft und sie gehören zu den Orten Noto auf Sizilien, Barcelona, Marseille und Freiburg. Und Atlanta will vielleicht dem Grund für den Freitod ihres Geliebten auf die Spur kommen und diese Orte abreisen. Und so nehmen Enza und Atlanta, die beiden unfreiwillig zusammengestoßenen, Platz auf Enzas Motorrad, einer alten Honda Rebel ihres Vaters. Und so begeben sie sich dann auf eine Reise in die sehr unterschiedliche Vergangenheit. Was sie dabei für ihre Zukunft herausfinden, macht den Zauber dieses Buches aus, das da heißt Sita Maria Frey, Tage wie Salzwasser. Erscheint bei Drömer. Und das war der letzte Literaturtipp für den Juli im Lesewurm, aber noch nicht die letzte Veranstaltung, auf die wir hinweisen möchten. Überlegt doch mal vielleicht einen Besuch beim Ems Jazz Festival in Greven. Dieses Festival geht in seine vierte Ausgabe und zwar an den 3 Tagen vom 5. bis 7. September. Wie immer, es ist das erste volle Wochenende im September. Liebevoll und sachkundig in Szene gesetzt von der Kulturinitiative Greven im Ballenlager. Und einer der Acts, es sind jeweils 3 pro Tag, einmal sogar 4, ist das israelische Trio Shalosh. Und das spielt am Samstag, 6. September ab 18.30 Uhr. Und jetzt kriecht der Lesewurm in die Sommerpause und kommt wieder, ausnahmsweise am letzten Samstag eines Monats. Im August ist das der 30. August, aber wie immer um 20.04 Uhr hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Die letzten Töne kommen also von Shalosh mit zunächst dem Song Tune for Mr. Ahmad Jamal und danach, solange ihr es hören könnt, The Impossible Love Story of Jackie and Hanan. Tschüss, sagen der Ernst Wissmann in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon.